Inzwischen gibt es schlaue Leute, die sagen, ja, Anthropologie, das mag sein, Wesensaussagen vom Wesen des Menschen weiß man nichts, ist okay. Aber es gibt ja doch vielleicht eine historische Anthropologie. Weil das besagt dann immer etwas über den Menschen, was nicht zeitlos und ewig gültig ist, wohl aber etwas, was für einen bestimmten Zeitpunkt gilt, eine gewisse Gültigkeit hat. Und so ist der Begriff jetzt als historische Anthropologie auch wieder rehabilitiert. Man darf sich also anthropologisch äußern und das tue ich dann jetzt im Folgenden. Ich denke mal, dass das auch ganz gut ist, dass man sich, sagen wir mal, mal wieder bereit ist, sich unter diese Herausforderung zu stellen, etwas für einen bestimmten Zeitpunkt jedenfalls über den Menschen Gültiges, bei aller Irrtumswahrscheinlichkeit, die das immer mitgegeben ist, aber sich das traut, das in die Welt zu setzen. Und ich denke mal, dass jetzt im Zusammenhang mit dem mir gestellten Thema könnte man ja sagen, so Ersatzgebilde statt Wesensaussagen sind die Menschenrechte oder die Grundrechte des Grundgesetzes und sowas alles. Und wenn man die sich mal anguckt, dann findet man alle möglichen Äußerungen, dass die Menschen frei sind und gleich sind, vielleicht sogar auch brüderlich und sowas alles. Nur ein Wort findet man überhaupt nicht, das Wort Teilhabe. Und dann wird man ja ein bisschen misstrauisch, ob mit dem Begriff Teilhabe, ob nicht da schon wieder ein Behinderten-Sonderrecht geschaffen worden ist. Alle anderen Menschen sind frei, gleich und brüderlich und die Behinderten, die kriegen Teilhabe. Misstrauen also, hinterfragen. Wenn man das Wort versucht, so nachzuschmecken, wie es schmeckt, hat man einen ziemlich diffusen, also ich mir jedenfalls ist so gegangen, einen ziemlich diffusen Eindruck, ist etwas schwammig, etwas nichtssagend, vor allem total ungebräuchlich in der deutschen Sprache. Der letzte Marxist dieser Republik, der Jesuitenpater Hengsbach, hat mal gesagt, als er das so las, das schmeckt so nach Gnadenerweis. Wir, die Nichtbehinderten, sind so gnädig und lassen andere, auch Menschen mit Behinderung, teilhaben an unseren Reichtümern. Ist vielleicht übertrieben, aber vielleicht auch nicht. Ich gebe das mal so vor. Und im etymologischen, habe ich es intuitiv richtig gemacht, ja. Im etymologischen Wörterbuch kommt es gar nicht mal erst vor, das Wort, sondern, also jetzt direkt nicht, sondern nur als in einem Gebrauch, nämlich in dem Gebrauch des Begriffs des stillen Teilhabers aus der Finanzwelt. Stiller Teilhaber. Das gibt es. Das ist an sich eine Ersatzform aus dem französischen Compagnon. Und der Compagnon, das ist der, der eine Firma mit, nicht richtig leitet, aber mitleitet. Und in dem Zusammenhang ist der stille Teilhaber natürlich der, der das Kapital einbringt, mit dem dann ein anderer arbeitet. Auf den Sozialbereich oder auf Behinderte übertragen. Wenn ich also Behinderter bin, kriege ich zum Beispiel mein persönliches Budget und das ist mein Kapital. Das bringe ich in eine Firma ein, wo der Sozialarbeiter, der eigentlich der operative Leiter des Geschäftes ist, ich gebe das Geld. Der Sozialarbeiter nimmt sich das Geld, vielleicht noch von ein paar mehr, macht sich ein Gehalt daraus und operiert mit meinem Geld, was ich einbringe. Ohne mich könnte er gar nicht sein, aber mit mir geht das. Das ist der stille Teilhaber auf den Sozialbereich übersetzt. So, nun muss man fairerweise zugeben, dass der Gesetzgeber in diesem Sozialgesetzbuch 9, das ist ja das Teilhabegesetzbuch, in 12 auch, aber vor allem in 9, letztlich auch in der UNO-Behindertenkonvention, kommen solche Klänge ja auch vor, mit gesellschaftlicher Teilhabe zum ersten Mal etwas in den Vordergrund gerückt hat, was, also man muss es zusammensetzen, kurz vorher gab es ja das, noch das Bundessozialhilfegesetz, woraus jetzt das SGB XII geworden ist. Und wenn Sie diesen alten Schinken, BSHG lesen, da finden Sie auch immer das, schon das Wort Teilhabe an verschiedenen Stellen, aber überwiegend Teilhabe an der Gemeinschaft. Und mit Gemeinschaft kann natürlich auch jede Heimgemeinschaft gemeint sein. Da hat man dann Teilhabe satt und genug am Heim. Und das haben die Gesetzesväter da im Bundestag jetzt mit dem SGB IX abgeschafft. Hier ist fast immer nur die Rede von Teilhabe an der Gesellschaft. Und es ist auch völlig klar gezogen, dass mit Gesellschaft jetzt nicht etwa das Freizeitvergnügen gegeben sei, also dass Menschen mit Behinderung also auch in einem Sportverein sein dürfen. Sondern hier ist die Rede von Teilhabe an der Gesellschaft, und zwar ganz klar auch so gemeint, Teilhabe am Arbeitsmarkt. Teilhabe am Recht zu arbeiten. Und das hat es in dieser Deutlichkeit bisher noch nicht gegeben. Sodass man insgesamt, wenn man so eine vorläufige Summe zieht, könnte man vielleicht formulieren, dass dieser Begriff Teilhabe, Sigmund Freud hätte vielleicht gesagt, dass es ein neurotischer Kompromiss ist. So in dem Sinne anthropologisch sind die Behinderten, also Menschen mit Behinderten, sind ja auch Menschen. Kann man ja nicht leugnen. Und daher eigentlich gleichberechtigt. Aber so ganz richtig doch wieder auch nicht. Und daher schaffen wir mit dem Teilhabebegriff ein Behinderten-Sonderrecht. Um dieses neurotische Übergangssyndrom zu bezeichnen. Steckt ja eine Dynamik dahinter, immerhin. So, weil immerhin sind SGB IX und auch die UNO-Behindertenkonvention, ich sage mal, ein Teilerfolg. Sie sind ein wirklicher Fortschritt. Sie sind ein Teilerfolg auf dem Weg zur vollständigen Menschenrechtsgleichberechtigung, auch auf dem Arbeitsmarkt. Und wenn ich Arbeitsmarkt sage, dann meine ich damit, dass die Integration, ich benutze immer mal Inklusion, meistens Integration, weil es mir irgendwie geläufiger ist, die Integration in den Arbeitsmarkt wäre ja eigentlich das letzte zu erreichende Ziel aller unserer Integrationsbemühungen, soweit wir jetzt zu den Professionellen hier gehören. Dafür werden wir bezahlt. Menschen, denen die jetzt in irgendeiner Form beeinträchtigt sind, zu integrieren, heißt im Kern, dass sie auch gleichberechtigte Mitglieder des Arbeitsmarktes sein müssen. Denn wenn wir überall sonst integrieren, aber im Arbeitsmarkt nicht, dann ist das in hohem Maße unvollständig. Da könnte Sloterdijks Asozialismus möglicherweise dann also mit Recht auch betont werden. Wenn ich jetzt den Arbeitsmarkt im Folgenden immer mal wieder betone, dann meine ich um Gottes Willen nicht, dass Menschen mit Behinderung nur sich über Arbeiten verwirklichen können. Es gibt zur Selbstverwirklichung eine Hülle und Fülle von Möglichkeiten, dies zu tun. Aber eine der üblichsten und der häufigsten und von den meisten auch gewünschtesten Formen der Selbstverwirklichung ist natürlich eben die Selbstverwirklichung als arbeitender Mensch, als Mitglied des Arbeitsmarktes. So, anthropologisch, wenn wir jetzt wieder das mal ernst nehmen, müssen wir natürlich einen strengeren Maßstab anlegen. denn Menschen mit Behinderung oder psychischen Erkrankungen oder Körperbehinderungen, ich werde immer aus den verschiedenen Bereichen springen, weil wenn man etwas anthropologisch sagen muss, dann muss man mal bei den psychisch Kranken, mal bei den geistig Behinderten, mal bei den Körperbehinderten, mal in der Jugendhilfe, mal in der Altenhilfe Anleihen machen müssen. Jedenfalls ist man gut beraten, wenn man das tut, um also möglichst vollständig auch formulieren zu können. Also, denn Menschen mit Behinderung sind natürlich nicht auch Menschen anthropologisch gesehen, sondern sie sind Menschen wie alle anderen Menschen. Und wie anthropologische Aussagen für Menschen im Allgemeinen gelten, wo sie Gültigkeit haben, was heute so die meisten Anthropologen eben sagen, heißt, sie sind weltoffen, sie entwerfen sich als Freie und Gleiche durch ihr Tun, durch das, was sie tun, in eine offene Zukunft, und insofern sind alle Menschen auch handelnde Wesen. Handelnde Wesen, die sich entweder durch Bearbeitung von Sachen oder auch durch soziales Tun für andere Menschen gemeinschaftlich verwirklichen. So kann man das, glaube ich, sagen. Und der vielleicht für mich jedenfalls wichtigste, heute gültigste Anthropologe, den ich so kenne, das ist der Helmut Plessner, also mit zwei S, Plessner, Helmut mit TH geschrieben. Der hat kurz bevor die Nazis ihn dann vertrieben, 1928 ein Buch geschrieben, Die Stufen des Organischen und der Mensch, klingt furchtbar dröge, ist aber gar nicht, weil darin hat er eine Anthropologie formuliert, die so schlicht und ergreifend ist, dass ich sie Ihnen nicht vorenthalten will. Er hat nämlich gesagt, also der Mensch lebt zu 50% wie das Tier. Nämlich zentrisch, aus seinem eigenen Zentrum heraus, bemüht er sich, die Umgebung ihm nutzbar zu machen. Also man kann auch sagen, selbstbestimmt. Selbstbestimmt wie das Tier. Dann ist es aber dummerweise, dass er noch andere 50%, aus denen er lebt, und da ist es genau umgekehrt. Da lebt der Mensch nicht zentrisch, sondern exzentrisch. Von etwas außer ihm her, von einem Werk, was er schafft, indem er ein Kunstwerk meinetwegen, Teil aber soll ja eine Kunst sein, indem er sich verwirklicht in dem Werk, indem er aufgeht. Oder von anderen her, von wem denn? Von Gott her, von anderen Menschen her. Relativ häufig dürfte es eine Mischung sein aus beidem, wo man nie genau weiß, wo jetzt der andere Mensch ist und wo Gott ist. Etwa so, vom Gefühl her. Und nur beides zusammen macht es aus, dass der Mensch vollständig ist. Und man kann daraus ganz gut, wie ich meine, ganz plausibel zwei, also anthropologisch, Grundbedürfnisse ableiten, die gegensätzlich sind, die komplementär sind, die beide Berücksichtigung verlangen. Das eine ist das Grundbedürfnis nach Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, Selbsterfahrung, alle diese zauberhaften Worte mit Selbst. Plus das alleine kann es offenbar nicht sein. Selbst für Menschen mit Behinderungen nicht, denen wir das ja immer wünschen oder für die wir das fordern, wir Professionellen. Was natürlich historisch irgendwie damit zusammenhängt, dass wir erstmal ihre Selbstbestimmungsmöglichkeit vernichtet haben, indem wir sie in Institutionen packen, um sie dann als in hohem Maße und immer mehr davon selbstbestimmungsbedürftig zu machen. Es ist nichts gegen das Selbstbestimmungsrecht und auch die Schönheit und den Genuss daran, selbstbestimmt zu sein, zu sagen. Bloß alleine scheint es nicht hinzuhauen. Und als komplementärer Begriff hat sich mir jedenfalls bewährt, nach vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten segensreichen Tuns, dass jeder Mensch nicht nur seine Selbstbestimmung braucht, sondern auch braucht er Bedeutung für andere. Und zwar, jeder braucht die für ihn passende Tagesdosis an Bedeutung für andere. Der eine braucht nur ganz wenig davon, dann ist er schon im Gleichgewicht. Der eine braucht ganz viel davon und die meisten brauchen so eine mittlere Tagesdosis. Es ist deswegen so allgemein formuliert, um anthropologisch zu bleiben. Das heißt, die Inhalte, mit denen man Bedeutung für andere hat, nicht andere Bedeutung für mich, sondern ich Bedeutung für andere habe. Die Inhalte sind unendlich viele. Und deswegen habe ich das auch so formal gelassen, damit jeder die für ihn passenden Inhalte sich dazu denkt. Und nur dann, wenn diese beiden Grundbedürfnisse ein hinreichendes Maß an Befriedigung erreicht haben, man kann auch sagen, wenn Nehmen und Geben einigermaßen im Gleichgewicht sind, einmal will man was für sich, Selbstbestimmung, und einmal will man Bedeutung für andere haben, von anderen her, exzentrisch. Wenn beides, das Nehmen auf der einen Seite und das Geben auf der anderen Seite, einigermaßen im Gleichgewicht sind, dann ist so ein gewisser Grad an Gesundheit erreicht. Nur dann kann man sich ausgelastet fühlen. Und ausgelastet ist schon auch die pragmatisch beste Definition für Gesundsein. Also Behinderte wollen wie Nichtbehinderte sowohl nehmen als auch geben. Aber jetzt kommt noch eine Besonderheit. Da ich als Mensch mit Behinderung mehr nehmen muss als Nichtbehinderte, nämlich immer mal wieder irgend so etwas, was mit dem Wort Hilfe zu bezeichnen ist. Für viele gilt das nicht, aber es gilt für alle Körperbehinderten, es gilt für alle geistig Behinderten, es gilt für alle Alterspflegebedürftigen, Dementen etc. Für viele gilt das, dass man immer mal wieder oder auch dauerhaft mehr nehmen muss, Hilfen nehmen muss, als Menschen, die nun mal nicht behindert sind. Muss ich also, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen, ist mein Bedürfnis zu geben, Bedeutung für andere zu haben, noch größer, muss noch größer sein als für Menschen ohne Behinderung. Das heißt, ich müsste eigentlich, was den Zugang zum Arbeitsmarkt angeht, gegenüber Nichtbehinderten bevorzugt sein, anthropologisch gesehen. Setzen Sie das mal um. Aber durchdenken kann man es immerhin. Und an dieser spannenden Stelle, da wird dieser neurotische Charakter des Teilhaberbegriffs erst so richtig deutlich. Denn das Haben von Teilhabe, das Haben, das klingt so leicht so, als ob Behinderte habe nichts wären, die nichts haben, und deswegen mit dem Brustton der Überzeugung von allen Nichtbehinderten, also gefördert werden müssen, die müssen mehr haben. Oder sie sagen es auch von sich selber. Wir haben zu wenig, also müssen wir mehr haben. Sodass manche auf die Idee kommen könnten, das ist ja furchtbar mit diesen Behinderten, die wollen immer nur haben. Sie sind unersättlich im Haben wollen. Und machen uns damit ein schlechtes Gewissen und wir wissen gar nicht, wie wir damit richtig umgehen sollen. In Wirklichkeit ist es eher umgekehrt. Brauchen Menschen mit Behinderung nicht nur selbstverständlich auch das ihnen zukommende und bekömmliche Maß an Selbstbestimmung. Da geht es nämlich auch um die Bekömmlichkeit. Aber noch mehr Gelegenheiten, Bedeutung für andere zu haben. Und wer von uns Profis ehrlich ist, der muss zugeben, dass zumindest in der langen Vergangenheit wir uns Selbstbestimmung für die Behinderten haben wir gefordert, haben wir in Bonn demonstriert und alles Mögliche gemacht. Aber Gelegenheiten zu schaffen, Bedeutung für andere zu haben, auf so eine Schnapsidee sind wir äußerst selten oder gar nicht gekommen. Aber das eine ist mindestens so wichtig wie das andere. Und weil das so ist, habe ich mir dann mal, Herr Renz hat es eben schon kurz angetippt, bin ich irgendwann mal dazu übergegangen zu sagen, das Wort Teilhabe gibt es für mich gar nicht. Wenn überhaupt, dann geht es um Teilgabe. Dass ich einen Teil von mir geben kann, dem Ganzen, dass ich im Ganzen vorkomme überhaupt. Das ist zwar auch ein Kunstwort, was es eigentlich gar nicht gibt, aber seit ich das immer mal wieder auch benutze, merke ich, dass das ganz gut, dass was damit gemeint ist, dass es gut verstanden werden kann. Und deswegen hat das Kunstwort Donauscher Prägung von Teilgabe sogar auch schon Gnade gefunden in ministeriellen Schreiben. Hat also vielleicht eine wundersame Karriere vor sich. So, nach diesem anthropologischen, jetzt muss ich eben mal hier gucken, wie lange habe ich denn überhaupt noch?
Mindestens 20 Minuten.
Gut, versuche ich zu schaffen. Nach diesem jetzt erst, sagen wir mal so, systematisch-anthropologischen Durchgang, jetzt zur Frage, historische Anthropologie, wie denn die Geschichte der letzten 200 Jahre wirklich verlaufen ist und wie viel für die Verwirklichung von Teilgabe für alle Menschen noch zu tun ist. In der Vormoderne, also vor Beginn des 18. Jahrhunderts, des 19. Jahrhunderts, muss man sich immer mal wieder erinnern, waren fast alle psychisch Kranken und sonst wie irgendwie Behinderten, von ganz, ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, die man wegen Gefährlichkeit geschlossen untergebracht hat. Aber es ist weniger als 1% von denen, die heute geschlossen untergebracht werden. Die meisten Menschen lebten wie alle anderen auch. Und haben selbstverständlich, ob sie wollten oder nicht, das war beim Arbeiten natürlich nicht so sehr gefragt, in ihrem Sozialraum und für ihren Sozialraum in irgendeiner Form gearbeitet. Scheißegal, wie viel leistungsfähig sie waren oder auch nicht, das war, jeder hat das gegeben, was er konnte. Und deswegen war ein Integrationsbedürfnis gar nicht vorhanden, weil sie waren integriert. Die Bedingungen waren vielleicht nicht immer so toll, aber insgesamt war Integration kein Thema. Weil man muss ja erst jemand ausgrenzen, bevor man ihn wieder integrieren können, wollen, muss. So. Diese Zustände haben dann im 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung sich dramatisch geändert, weil um die faszinierenden Chancen der Industrialisierung möglichst zu maximieren, sind wir hingegangen und haben unsere Gesellschaft nach dem Leistungskriterium in eine Trennungsgesellschaft umgestrickt. Trennung von Starken und Schwachen, von Leistungshochwertigen und Leistungsminderwertigen. Minderwertig wurde damals ja zu einem wertneutralen medizinisch-wissenschaftlichen Begriff, die Minderwertigkeit und die Entartung. Trennung der Anpassungsfähigen vom Störpotenzial. Trennung der Jungen und Alten, der Gesunden und Kranken und der Ort des Lebens und Sterbens. Das ist ja alles mal getrennt worden. Sei es durch Segregation in den verschiedenen Vierteln und Stadtteilen, sei es im schwereren Fall durch ein flächendeckendes Netz von sozialen Institutionen, wo je nach Diagnose man dorthin konzentriert wurde. Und wo ja dann auch die helfenden Berufe, also wir Sozialprofis, in der Regel allererst entstanden sind. Diese Organisation der Trennung, um die Produktivität der Industrialisierung möglichst störungsfrei, ohne Sand im Getriebe laufen zu lassen, das war die Absicht dabei, zumindest die eine Absicht dabei, war ja etwas, wodurch man glaubte, und zwar ist es ja ein Rechnen, die voll und ganz aufgegangen ist, dass wenn man das so macht, dass damit die Segnungen der Industrialisierung ja beinahe grenzenlos sind und letztlich auch alle davon wieder profitieren. Das hat aber zur Folge gehabt, dass wir in unseren verschiedenen sozial- oder gesundheitsmäßigen Berufen uns, wenn man nach unserem Selbstverständnis befragt hätte, damals, im 19. Jahrhundert, dann hätten wir gesagt, wir sind nicht für die Integration da, wie ihr vielleicht glaubt, sondern wir sind dafür da, Integration zu verhindern. Wir sind eine Art Grenzschutzpolizei. Die Schutzbefohlenen von Bethel in diakonischem Jargon war ja immer so eine doppeldeutige Angelegenheit. Man sagt, wir müssen die armen, armen Schwachen vor den immer kälter und egoistischer und brutaler werdenden Starken schützen. Aber man musste auch den Produktionsbereich der Starken vor dem Sand im Getriebe der Schwachen schützen. Das sprach man weniger aus. Aber nur aus beiden Seiten ist eigentlich eine Medaille dann auch zu machen gewesen. Das heißt, Fortschritt im Sinne von Sozialprofis ab dem 19. Jahrhundert bedeutete nicht etwa ambulant vor stationär, sondern genau umgekehrt stationär vor ambulant. Und das haben alle wirklich geglaubt, und wenn ich damals gelebt hätte, hätte ich es genauso geglaubt, weil das konnte gar nicht anders sein. Die psychisch Kranken oder anders Behinderten galt es, den schädigenden Einflüssen der Familien zu entreißen, weil entweder waren sie schuld daran, dass jemand überhaupt gestört worden ist, oder wenn schon nicht gerade schuld, haben sie sich so dumm angestellt, dass sie weiterhin geschädigt haben. Diesen Einflüssen musste man die Menschen mit Behinderung, egal welcher Art, entziehen, um sie der wohltuenden wissenschaftlichen Neutralität des Anstaltsmilieus auszusetzen, wo man wahngewiss war, dass genau dieser Einfluss, diese wissenschaftliche Neutralität, wenn schon nicht heute oder morgen, dann übermorgen oder in 10 Jahren, dazu führen würde, entweder diese Menschen zu heilen oder sie aber wesentlich integrationsfähiger, würdiger zu machen. Und dann wär man natürlich dann dazu übergegangen. Und das sitzt uns, glaube ich, heute noch in den Knochen. Ich glaube, jeder wird aus seinem eigenen Erfahrungsfeld Beispiele finden können. Ich beschränke mich auf eins. Wir gucken gerade total beeindruckt von uns selbst auf 30 Jahre Psychiatriereform zurück, haben unendlich viel erreicht, haben den Politikern unendlich viel Geld aus der Nase gezogen, um ganz viele neue, interessante, gemeindeintegrierte Arbeitsplätze, für uns zumindest, zu schaffen. Und haben behauptet, die wären für die Ärmsten der Armen da, für die, die in den Anstalten seit 20 oder 50 Jahren herumsitzen, sodass die Politiker Tränen des Mitleids geweint haben, solange das noch ging, eben auch ganz viel Geld so über den Tresen geschoben haben. Und wenn man jetzt guckt, Bilanz zieht nach 30 Jahren, dann stellt man fest, diese ganz lange in den Anstalten sitzenden, die waren dann doch etwas unbequem, etwas schwierig für uns. Und wir haben sie stattdessen in ein dadurch erst entstehendes, im Falle der psychisch Kranken, oder schon vorhandenes im Falle der geistig Behinderten, Heimsystem gesteckt. Das heißt, in diesen 30 Jahren ist die Zahl der Heimplätze nie gesunken, sondern immer gestiegen. Und wenn man sich das als Ergebnis von unseren 30-jährigen Bemühungen, wo ja auch Bad Boll tapfer immer mitgemacht hat, wenn man sich das anguckt, muss man sich schon am Kopf kratzen, wenn es das denn wirklich gewesen sein sollte. Kann eigentlich nicht wahr sein. So. erscheint uns allen noch dieses stationär vor ambulant und diese gesellschaftliche Verantwortlichkeit. Scheint uns in der Tat noch in den Knochen zu stecken. Was mal wieder deutlich macht, etwas, wo ich mich auch immer mal wieder dran erinnern muss, dass das Gewicht von Traditionen buchstäblich 50 oder 100 oder 150 Jahre drücken kann, lähmen kann und einen daran hindern kann, frei zu denken. Also wie schwer das ist, sich von Traditionen frei zu machen und dann wieder neu so von der Sache oder vom Menschen her zu denken. Man sollte sich auch nochmal klar machen, dass ja diese Schaffung von einem System sozialer Institutionen im Ideal ja wirklich so gedacht gewesen ist, dass man dort, was man in einzelnen Einrichtungen auch selbst zustande gebracht hat, gewissermaßen Parallelgesellschaften geschaffen hat. Mit eigenem Postamt, mit eigenem Rathaus, mit eigenem Lebensmittelladen, mit eigenem Geld, Bedelgeld. Das sollte ja für Zeit und Ewigkeit dauern. Man hat gesagt, Menschen sind sie auch, umbringen wollen wir sie nicht. Aber in der eigentlichen, in unserer Gesellschaft stören sie eigentlich nur, also weg damit. Aber dafür, als Ausgleich dafür, kriegen sie ihre eigene Parallelgesellschaft. Und das ist der Grund, warum der Behinderten, selbst Behinderte, Körperbehinderte, Behindertenpastor Ulrich Bach in seinem letzten Buch, kurz bevor er gestorben ist, ohne die Schwächsten ist die Kirche nicht ganz. Und dann kommt der wichtige Untertitel, Bausteine einer Theologie nach Hadamar. Nicht nach Auschwitz, sondern nach Hadamar. Da schreibt er drin, dass man eigentlich sagen muss, dass wir in Europa, in den europäischen Gesellschaften im 19. Jahrhundert so eine Art Apartheidsregime geschaffen haben. Und zwar nach dem Kriterium der Leistungsfähigkeit. Noch bevor wir das Apartheidsprinzip dann nach Südafrika exportiert haben, als Exportschlager auf die ganze Welt umgesetzt haben. Und das finde ich immerhin eine ganz wichtige Überlegung, die mir jetzt gar nicht so gekommen wäre, wo man auch mal dran entlang denken kann, um zu verstehen, welchen Tiefgang diese Auswirkungen dieser gesellschaftlichen Umschichtung eigentlich gehabt hat. Natürlich haben alle auch in den Institutionen gearbeitet. Aber das galt nur zur Kostenreduktion. Das Ideal war, heute haben wir immer das Ideal Teilhabe, aber das Ideal im 19. Jahrhundert war, dass jede Anstalt nach Möglichkeit autark sein sollte. Sie sollte keine Steuergelder kosten. Und das kann ich deswegen ganz gut sagen, weil mein Vorgänger in Gütersloh, der Psychiater Hermann Simon, war ja der Weltmeister, was anging, was seine Kunst betraf, mit preußischem Drill alle Menschen ans Arbeiten zu kriegen. Er hat jeden Tag Buch geführt, heute 98%, morgen 99% haben gearbeitet. Wir haben uns mal den Spaß ist ja zu viel gesagt, die Mühe gemacht und haben das dann mal verglichen, haben die Entlasszahlen verglichen mit den Entlasszahlen aus vergleichbaren anderen westfälischen Krankenhäusern, die ohne Arbeit ausgekommen sind oder mit viel weniger Arbeitszwang ausgekommen sind. Die Entlasszahlen waren gleich. Das heißt, auch in Gütersloh ist das Trainieren an die Arbeitsfähigkeit heranzukommen absolut noch nicht gedacht worden, mit der Zielrichtung Rehabilitation und dann wieder Integration. Und es ging um die Autarkie der eigenen Anstalt. Demgegenüber war dann der Erste Weltkrieg ein erster Schritt in Richtung Teilhabe gesellschaftlicher Art, Teilhabe am Arbeitsmarkt. Weil der Erste Weltkrieg brachte zwar auf der einen Seite durch die bis dahin erfolgte Entwertung der Menschen mit Behinderung, der Anstaltsinsassen, den Beschluss der Regierung, dass man durch Drehen an der Kalorienschraube eine gewünschte und beabsichtigte Übersterblichkeit in den Anstalten erzeugen sollte, in allen europäischen Ländern. Nur in Deutschland ist es am besten untersucht. Man kam dann auch auf die vorher schon angepeilte Marke von 70.000 Menschen, die dann über die Wahrscheinlichkeit hinaus am Hunger, an Mangelernährung in den Anstalten gestorben sind. Soweit hatte die bis dahin erfolgte Entwertung der Menschen mit Behinderung schon mal gereicht, sodass, Klammer auf, die Nazis nicht viel Neues erfunden haben, das war alles schon im Ersten Weltkrieg drin. Aber nach dem Ersten Weltkrieg, da gab es plötzlich eine Revolution, weil da waren die ganzen Menschen, die jetzt als Kriegsversehrte nach Hause kamen und auf dem normalen Arbeitsmarkt nicht mehr gelitten werden konnten, aber die hatten sich ja nun verdient gemacht. Und für die schuf man jetzt das erste flächendeckende System, damals nannte man das beschützende Werkstätten. Und es dauerte nicht lange, wo dann natürlich mit dem Argument der Gleichheit vor dem Gesetz dann auch Menschen mit Recht Anspruch erheben konnten, die nicht auf dem Felde der Ehre, sondern eben anderweitig beeinträchtigt waren. Das war die erste Revolution, muss man einfach sagen. Ein so großes Stück in Richtung gesellschaftliche Teilhabe am Arbeitsmarkt, dass man gemessen an der Geschichte dann nur staunen kann. Das Zweite war natürlich dann nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dieselbe Welle mit nochmal besseren materiellen Möglichkeiten, die man damals schon hatte. Und dann gab es erst, also mit den Behindertenwerkstätten, was ja immerhin so weit geht, das muss man sich mit der Zunge zergehen lassen, nach dem Grundgesetz ist das, was ich anfangs anthropologisch gefordert hatte, dass eigentlich Menschen mit Behinderung noch einen höheren Anspruch haben, auf dem Arbeitsmarkt untergebracht zu werden, als Menschen ohne Behinderung. Wegen dieses Gleichgewichts mit Nehmen und Geben. Und im Grunde genommen, fällt mir jetzt gerade erst ein, ist der Gesetzgeber hat dem genau entsprochen, indem er nämlich nur Menschen mit Behinderung ein Recht auf Arbeit, wenn auch nur in den Behindertenwerkstätten, einräumt. Keinem anderen Bürger wird dieses Recht zugestanden, was ja in einer auf kapitalistische Marktwirtschaft orientierte Gesellschaft ja auch nicht sein kann. Da darf es kein Recht auf Arbeit geben. Es würde das Marktprinzip nicht mehr funktionieren. Aber Menschen mit Behinderung, denen ist gesetzmäßig festgeschrieben, das Recht auf Arbeit garantiert. Immerhin, muss man schon mal so auch deutlich wahrnehmen. So, und der nächste Schritt war dann 1961. Das war das Bundessozialhilfegesetz, was ich schon erwähnt habe. Weil dort stand dann zum ersten Mal als Gesetzesvorschrift drin, nicht mehr stationär für ambulant, sondern ambulant für stationär. Was uns heute so wie eine Selbstverständlichkeit alles so vorkommt, war damals eine Errungenschaft. Und auch schon damals gab es dann die ersten professionellen Stimmen, die dagegen polemisiert haben, sagen, unerhört, Schweinerei, das sagt der Gesetzgeber doch nur, um uns unsere schönen stationären Arbeitsplätze kaputt zu machen und durch nur noch ambulante Arbeitsplätze zu ersetzen. Schweinerei, Verrat. So. Kann man eigentlich damals nicht sagen, weil 1961 waren wir noch mitten im Wirtschaftswunder. Da waren Sparzwänge noch nicht so weit verbreitet. Und es muss schon so etwas gewesen sein, wie eine endogene Intuition, dass hier etwas von gleichen Rechten aller Menschen wirklich dann auch in Deutschland realisiert werden müsste. Und so kam denn zustande, was dann über 20 Jahre schlicht und einfach ignoriert worden ist. Kein Schwein hat sich darum gekümmert, dass es diese Gesetzesvorschrift hatten, ambulant für stationär. So saß das alles in unseren Knochen und so lang hat das noch so... ich denke mir immer wie das Bild von so einem großen Öltanker, wo selbst dann, wenn die Maschinen schon auf Gegenkurs gesteuert haben, der Tanker selber erst nochmal ein paar Tage lang in der alten Richtung weiterfährt. So muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Und man kommt nur wahnsinnig, selbst wenn man es will, mit purem Willen alleine, kommt man da kaum gegen an. So, wir haben dann was Merkwürdiges festzustellen, nämlich seit 1980 gibt es, wir sind im Grunde genommen noch zu früh, um das mit einiger Sicherheit behaupten zu können, aber so als Arbeitshypothese setze ich das mal in den Raum. Seit 1980 gibt es eine Art Trendwende. Seit 1980 können wir sowas spüren wie, die Bürger haben davon die Nase voll, immer sich nur für ihre gesund egoistischen Eigeninteressen zu kümmern. Das tun sie gerne und auch weiterhin, ist ja auch nicht weiter ehrenrührig, aber das alleine bringt es nicht. Irgendwas anderes gehört noch dazu und das mag so etwas sein, wie dass man auch Bedeutung für andere braucht. Der Tagesdosis. Nicht zu viel, um Gottes Willen, das wäre ja auch furchtbar, aber auch nicht gar nicht, das ist nämlich auch furchtbar. Nicht Überlastung damit, aber auch keine Unterlastung damit. Auslastung. Das ist das, was wir so eigentlich so anstreben. Und dass es dazu gekommen ist, jetzt muss ich das Tempo beschleunigen etwas, haben wir natürlich vermutlich vor allem der Tatsache zu verdanken, dass wir alle immer alle älter werden, entsprechend auch Pflegebedürftiger, entsprechend auch Dementer, weil das die ganze Gesellschaft erfasst. Wenn eine Familie, in einer Familie jemand ist mit einer schwereren psychischen Erkrankung, sodass es die Familie als Ganze auch berührt und belastet, beeinträchtigt, dann sind das etwa 1% der Familien. Bei geistigen Behinderten sind es vielleicht 2-3%. Bei den Alterspflegebedürftigen waren es vor 100 Jahren vielleicht schlappe 5%. Heute kann man sagen, sind es fast 100% der Familien, zumindest der erweiterten Familie, wenn man Onkel und Tante mitrechnet, die davon berührt sind, wo man sich Gedanken macht, wie decken wir diesen Hilfebedarf ab? Das alte System funktioniert nicht mehr so richtig, ein neues kennen wir noch nicht. Wie machen wir das denn? Sich damit umtreiben. Das heißt, dass anderen Menschen für andere Menschen Bedeutung haben, im Sinne von anderen Menschen helfen, ist ein Massensport geworden, dem sich niemand, keine bürgerschaftliche Schicht noch entziehen kann. Da sind alle mit beschäftigt, grübeln dran rum, wie man das hinkriegt, und sind dafür, dass sie erst seit 30 Jahren soweit sind, eigentlich schon erstaunlich weit. Seit ungefähr 30 Jahren gibt es so ein zunehmendes Bewusstsein, dass wir in eine Gesellschaft hineinwachsen mit dem größten Hilfebedarf der Menschheitsgeschichte. Und das hat hier natürlich eine unglaubliche Ironie, weil versprochen hat der Fortschritt der Medizin uns ja, dass der Hilfebedarf immer geringer wird, weil wir immer mehr Krankheiten leiden können. Jetzt ist es so, dass gerade der Fortschritt in der Medizin den Hilfebedarf vergrößert. Eine ganz spannende Sache. Und das teilt sich allmählich mit. Der größte Hilfebedarf der Menschheitsgeschichte. Und wir kriegen das nicht mehr allein mit dem bisherigen Hilfesystem zurecht, also nicht mehr allein mit dem Hilfesystem der Professionalisierung des Helfens, weil so viele Profis kann man gar nicht backen, wie man braucht. Und zweitens auch nicht mehr mit der Institutionalisierung, weil dummerweise wollen heute die alten Menschen, fast alle zunehmend, dann auch nicht mehr ins Heim, sondern sie wollen in ihren eigenen vier Wänden leben und sterben. Das ist jetzt nur so eine Kurzfassung von dem, was da in der Dynamik sich da so abspielt. Und ich würde mal vermuten, dass, wenn ich mich jetzt selber von außen betrachte, als gewissermaßen als Zeitzeuge, dann kann ich, glaube ich, sagen, dass die Tatsache, dass wir in Gütersloh, wie Sie das eben schon gesagt haben, das hingekriegt haben, dass alle 435 dort auf Lebenszeit untergebrachten, zum Schluss alle in Heimen, nicht in Heimen, sondern in Wohnungen, allein oder in Gruppen saßen, dass das nur ein Symptom dieser gesamtgesellschaftlichen Entwicklung ist, die von der Zunahme der Alterspflegebedürftigen angestoßen worden ist, aber irgendwie die gesamte Gesellschaft erfasst hat. Weil sämtliche Messinstrumente, die es überhaupt gibt, sprechen dafür, dass witzigerweise seit 1980 die Bürger in immer größerem Umfang sich bereit sind, sich für andere zu engagieren. Nicht nur für sich selber zu engagieren, das tun sie nach wie vor immer furchtbar gern, aber das allein reicht nicht mehr. Sie haben ein größeres Bedürfnis, sich auch für andere zu engagieren. Für fremde andere, über die Familie hinaus. Sämtliche Messinstrumente, ich muss sie jetzt nicht aufzählen, weil die Zeit reicht nicht. Sie müssen es mir schlicht und einfach glauben. Ich weiß, kein Mensch kann das glauben, aber es ist trotzdem so. Und inzwischen denke ich mir, dass was uns gelungen ist in Gütersloh und an manchen anderen Stellen auch, das ist nichts anderes als durch die größere Bereitschaft oder sagen wir mal den geringeren Widerstand von Durchschnittsbürgern, sich gegenüber dem Hilfebedarf anderer zu widersetzen. Am besten drückt man das so negativ aus, weil das entspricht der Realität besser. Sie sind dünnhäutiger geworden. Sie können, wenn Sie Not irgendwo sehen, nicht mehr so gut dann auf die andere Straßenseite gehen, wie Sie das noch vor 20 Jahren gekonnt hätten, mit besserem Gewissen, haut nicht mehr so richtig hin. Und insofern ist das, was dann, dass wir dann in Gütersloh es dazu kommen konnten, die Bürger im Allgemeinen in hinreichend tragebereite Nachbarn zu verwandeln. Das ist ein Symptom dieser Gesamtbewegung. Auch wenn man sagt, die Auflösung von Kloster Blankenburg in Bremen, was wir damals alle so gefeiert haben, was ja zeitgleich war, ist auch etwas, was mit diesem ab 1980 beginnenden Umschwung zu tun hat. Und ich würde sogar sagen, nachdem ich dann etwas tiefere Einblicke genommen habe, dass jetzt die geistig Behinderteneinrichtung Alzerdorf, also die Vereinbarung zwischen den Trägern von der Behindertenhilfe und dem Senat in Hamburg, in 5 Jahren ein Drittel der stationären Plätze zu ambulantisieren und die entsprechenden Integrationsbemühungen damit zu verbinden, dass Menschen stärker integriert sind, als wenn sie stationär sind, dass auch dieses hat auch seinen Anfang genommen, Anfang der 80er Jahre, Heffertal, Mönchengladbach ähnlich. Also das ist alles miteinander zu tun. Das wird von uns allen bisher gar nicht so wahrgenommen, dass sich wirklich buchstäblich ab 1980 etwas sehr Tiefgehendes verändert hat. Dass wir gesagt haben, jetzt Trennungsgesellschaft war ja ganz schön und gut, hat uns auch viel Erfolge gebracht, aber der Schaden war vielleicht noch größer. Und wir sollen jetzt mehr eine Zeit lang auf Gegenkurs gehen und mehr in Richtung Integrationsgesellschaft steuern. So, jetzt muss ich zum Ende kommen und tue das, indem ich nochmal daran erinnere, dass dass beispielsweise, was wir in Gütersloh bei unseren Erfahrungen lernen mussten, wirklich mühselig lernen mussten, wir wären nicht selber drauf gekommen, dass ja keineswegs die Integration in eine noch so tolle Wohnung für sich selbst entscheidend ist, für die Stabilität, sondern dass es darum geht, dass Menschen tagsüber die Möglichkeit haben, sei es dauerhaft, sei es aber auch nur zeitweilig, so wie sie es eben von der Belastung her können, sich durch Arbeit zu verwirklichen. Dass das es gebracht hat. Meine ganze Berufsgeschichte, wichtigstes Bildungserlebnis verdanke ich einer dieser Langzeitpatientinnen, die mir, als ich sie irgendwann mal besucht hatte, sie saß 25 Jahre in der Klapse und hatte jetzt ihre eigene Wohnung und hat mich dann eingeladen nachmittags und dann war ich dann da und dann sagt sie, ach wie schön ist das doch alles, so zauberhaft und mein ganzes Leben habe ich mich endlich wieder nach Selbstbestimmung gesehen und jetzt habe ich sie und trotzdem fehlt etwas. Und dann, als ich dann etwas irritiert nachfragte, warum die Menschen dann immer alle so furchtbar undankbar sein müssen, wo wir doch uns so furchtbar verdient gemacht haben, kam dann so die sehr zartfühlende und gesprächstherapeutisch qualifizierte Antwort von der guten Frau. Sagte sie, Herr Professor, denken Sie doch mal nach, stellen Sie sich doch mal vor. So fängt man ja immer ganz gut gerne an, so im theoretischen Bereich. Sie hätten das Schicksal von mir hinter sich. Und nun hätten Sie den Traum Ihres Lebens gefunden, diese wunderbare Wohnung. Und, Ja, aber doch nicht nur heute Nachmittag. Auch nicht nur ein paar Wochen. Sondern viele, viele Monate oder sogar viele, viele Jahre sollen Sie leben in dieser zauberhaften Wohnung nur ganz allein mit Ihrer Selbstbestimmung? Das kann es doch nicht gewesen sein. Und Äußerungen dieser Art, die waren nötig, um mir die Profischuppen, die jahrhundertealten, verklebten Profischuppen von den Augen zu holen und uns dahin zu bringen, zu sagen, jetzt müssen wir über das Behindertenwerkstattsystem noch was hinaus machen, weil wenn wir Deinstitutionalisierung vom Heim zur Wohnung, also in Richtung von Normalisierung, dann muss natürlich auch im Arbeitsbereich normalisiert werden, deinstitutionalisiert werden. Und so haben wir damals, jetzt nicht nur in Gütersloh, sondern es gab ja noch ein paar andere Stellen in Deutschland, auch zeitgleich ab 1980, witzigerweise, fällt mir jetzt erst ein, haben wir diese, was man heute Integrationsfirmen nennt, Selbsthilfefirmen haben wir die damals genannt. Und dann haben wir noch eins draufgesetzt, weil wir in Gütersloh hatten es ja mit den entlassenen, sehr leistungsmäßig sehr schwachen Leuten zu tun, die schon 30, 40 Jahre in der Anstalt eben gewesen waren, die uns aber gleichwohl gesagt haben, wenn wir jetzt nicht so wie diese Leistungscracks da arbeiten können, dann heißt das noch lange nicht, dass wir kein Arbeitsbedürfnis haben. Sondern für uns kann es bedeuten, dass was für andere Leute 8 Stunden bedeutet, bedeutet für uns 1 Stunde. Eine Bedeutung für andere, die wir durch Arbeitsprozesse dann eben auch zustande bringen. Und so deswegen haben wir dann diesen anderen Typus der Zuverdienstfirma noch geschaffen, sodass wir zum Schluss in den besten Zeiten hatten wir 100 Integrationsfirmen, also sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze selber geschaffen. Und 300 Teilzeitarbeitsplätze, also in Zuverdienstfirmen, wo man nur so stundenweise, wir haben den Begriff des Stundenlöhners geschaffen. Und das ist auch sehr ernst gemeint, weil es kann für jemand, sich 1 Stunde lang in Industriemontage sich zu disziplinieren, kann so wahnsinnig belastend für ihn sein, dass er den Rest des Tages wiederum das für den Ausgleich sorgen muss. Aber diese 1 Stunde braucht er. Und ist völlig klar, dass durch dieses über die Wohnungskultur hinaus, die Arbeitskultur, die Beteiligung am Arbeitsmarkt, nur dadurch haben wir die hinreichende Stabilität zustande gebracht, dass das auch so überhaupt funktioniert hat. So, jetzt haben wir gar nicht gemerkt, dass wir inzwischen, oder fangen vielleicht erst gerade an, dass es inzwischen, was diesen Arbeitsmarkt angeht, ja nicht mehr die Industriegesellschaft, sondern dass wir inzwischen in der Dienstleistungsgesellschaft gelandet sind. Und da denke ich mal, das bringt jetzt eine unglaubliche Chance, bezogen auf den gestiegenen Hilfebedarf der alterspflegebedürftigen Menschenmassen, sage ich mal, ganz in Gänsefüßchen meine ich das natürlich, weil jetzt ist es nicht mehr nur möglich, sich sein Quantum, seine Tageslust an Bedeutung für andere durchs Arbeiten zu holen, indem man Sachen bearbeitet, sondern man kann es auch tun, indem man mit Menschen arbeitet. Und für mich immer noch ein leuchtendes Beispiel ist die Weiße Feder in München, die immerhin schon seit 25 Jahren, also auch ungefähr seit 1980, damit angefangen zu haben, sind total stinknormaler ambulanter Pflegedienst. Aber vom ersten Tag an haben die gesagt, wir sind nicht nur ein normaler ambulanter Pflegedienst, sondern wir sind auch eine Zuverdienstfirma für psychisch Kranke. Sodass die seither Tausende von Jungen und Alten, also älteren Pflegebedürftigen und jüngeren psychisch Kranken, zusammengebracht haben, immer so nach Versuch und Irrtum. Wo es hingehauen hat, da hat man jemanden fallen lassen, wenn man die Tour gefahren ist und sonst ist man weitergefahren, bis es irgendwie geklappt hat. Mit der Folge, dass die jetzt inzwischen nach 25 Jahren eine solche Kultur zustande gebracht haben, dass sie zu jedem Zeitpunkt etwa 100 jüngere psychisch Kranke mit älteren pflegebedürftigen Menschen zusammenbringen und über eine Hülle und Fülle von Finanzierungsmöglichkeiten erstmal über Arbeitstherapie, also ohne Finanzierung, und dann kommt dann Zuverdienst, was alles auch, und zum Schluss dann eben noch so verschiedene Formen, dann, wie man dann auch wirklich eine Vollzeitstelle daraus machen kann oder eine Ausbildungsstelle daraus machen kann, das zustande zu bringen. Mit zauberhaften Ergebnissen. Etwas, wo es überhaupt keinen Grund gibt, warum es das nicht in jeder Stadt, in jedem Dorf gibt. Das ist nämlich ohne weiteres zu imitieren. Die haben das alles mit nichts anderem als mit Wasser gekocht. Und mal dahin zu fahren, sich das anzugucken, es fallen einem die Schuppen von den Augen und man weiß wieder, wo die Welt eigentlich steht. Zweites Beispiel dazu, noch eins jedenfalls, das sind die verschiedenen Ansätze. Ich wähle eins heraus, das ist ein AWO-Heim für psychisch Kranke im Westerwald in Bad Marienberg. Dort hat der total kreative Heimleiter eines Tages in der Zeitung gelesen, dass im nächsten Dorf der letzte Lebensmittelladen pleite macht. Und Lebensmittelläden, Einzelläden müssen ja pleite machen, weil sie von den Supermärkten ja aufgefressen werden. Das geht nicht anders. Hat aber dramatische Folgen für die Menschen, die jetzt auf fußläufigen Erreichbarkeit angewiesen sind. Die müssen ihre Dorf verlassen. So, also ist er hingegangen, hat sich das angeguckt, hat das ja auch nie gelernt gehabt und hat dann das mit Zittern und Zagen dann übernommen. Nach kurzer Zeit lief das, brummte geradezu der Laden. Und dann kam das zweite Dorf, das dritte, das vierte, inzwischen sind es 5 Dörfer, die auf diese Weise von psychisch Kranken betrieben werden, also verseucht werden mit Lebensmitteln, die inzwischen alle längst keine Heimbewohner mehr sind, in unterschiedliche Weise sich finanzieren können, aber jedenfalls eins beweisen, dass eine gesellschaftlich wichtige Funktion, vital wichtige Funktion, nämlich für die fußlahmen Menschen, ein flächendeckendes System von erreichbaren Einzelhandelsgeschäften, also Tante-Emma-Läden könnte man auch sagen, dass das unter den heutigen kapitalistischen Bedingungen Menschen ohne Behinderung nicht zustande bringen. Sie werden pleite gehen, sie müssen pleite gehen. Aber Menschen mit Behinderung, mit einer Beeinträchtigung, weil sie eine Grundsicherung mitbringen, ist es machbar. Was dazu führt, dass in diesem Westerwälder Bereich dann die psychisch Kranken jetzt als die Helden der Nation gefeiert werden, weil sie das alten Menschen ihr Überleben in den Dörfern garantieren. So, Ansätze, Sie kennen die CAP-Bewegung, muss ich jetzt alles nicht ergänzen. Das ist unterwegs, aber lässt sich natürlich auch viel stärker noch vervielfachen, als wir es bisher gedacht haben. Und wenn wir außerdem das noch hinkriegen, dass wir uns von der Idee lösen können, dass wir wirklich noch im Industriezeitalter, sondern dass wir wirklich im Überstieg schon begriffen sind in das Dienstleistungszeitalter, werden uns auch eine ganze Menge anderer, weiterer, auch wichtiger Arbeitsmöglichkeiten einfallen. Ich denke mal, dass die Ex-In-Projekte von den Inhalten her, wofür sie da sind, auch einschlägig in diese Richtung, also wo Experience Involvement, wo ehemals psychisch Kranke oder psychisch Kranke sich so weit fortbilden, dass sie ein eigenes Berufsbild darstellen, wo die DGSP jetzt gerade den zweiten Stiftungspreis den vergeben hat in Hamburg, deswegen komme ich da gerade auch und Thomas Bock ist ja damit auch beschäftigt, also muss ich da diese kleinen Elogen hier von mir geben. Ist das etwas, wo man glaube ich, in angemessener Weise also Jobs findet, wo mit Beziehungsfähigkeit gefragt ist, wo soziale Kompetenzen auch gefragt sind, wo Feinfühligkeit, Dünnhäutigkeit, Sensibilitäten, sowas alles gefragt sind. Und davon kann man ja nun nicht zu wenig. Man muss es nur richtig wahrnehmen und richtig organisieren. Also, letzter Satz. Wenn man alle diese Trends jetzt der letzten Jahrzehnte, der letzten 30 Jahre, warum, keine Ahnung, aber es spricht alles dafür empirisch, an empirischen Markern, dass diese 30 Jahre sind. Wenn man alle diese Trends der letzten 30 Jahre zusammennimmt, dann kann man, glaube ich, schon sagen, dass die anthropologisch und auch menschenrechtlich einzig begründbare, zwingende Forderung am Horizont allmählich sich als erfüllbar abzeichnet. Es darf, genau wie beim Wohnungsmarkt, es darf nur einen Wohnungsmarkt geben für alle Gruppen, genau wie in der Schule, es darf nur eine Schule für alle Kinder geben. So ähnlich kann man dann auch jetzt allmählich fordern, man traut sich das kaum in den Mund zu nehmen, weil es so waghalsig und so idiotisch klingt, aber es ist so, es darf nur einen Arbeitsmarkt für alle geben. Ohne jeglichen Einschnitt, ohne Sonderstatus. Das, was ich vor, weiß ich nicht, 30 Jahren, hätte ich mir lieber die Zunge abgebissen, als das zu formulieren, weil ich hätte mich als einen total versponnenen sozialromantischen Utopisten gehalten, oder Ideologen vielleicht sogar gehalten, oder Dogmatiker, lauter so schlimme Worte. Inzwischen kann ich sagen, ist das nicht mehr so. Wir haben eine Menge Schritte gemacht, die in diese Richtung gehen. Und wenn, dann muss man natürlich von der Logik her, also schon auch wenn man anthropologisch denkt, das muss ja, hat ja was mit Logik auch zu tun, dann muss man natürlich das anziehen, was jetzt ohne Kompromiss vom Grundsatz her erreicht werden muss. Und es muss einen Arbeitsmarkt geben für alle, egal ob sie nun behindert oder nicht behindert sind. Und es scheint allmählich erreichbarer zu werden, sodass wir irgendwann dazu kommen, dass wir den Zustand wieder der Integration wieder erreichen werden, wie wir ihn vor Beginn der Moderne mal gehabt haben. Das klingt ein bisschen komisch, aber es ist trotzdem so. Gott sei Dank unter verbesserten materiellen Bedingungen, als das da der Fall gewesen ist. Das ist ganz klar. Machen Sie sich abschließend mal den Spaß, wenn Sie mal Langeweile haben, und gehen Sie hin, nehmen Sie Ihren Sozialraum, in dem Sie tätig sind, also Ihr Stadtviertel, Ihr Stadtteil, das, wo der amerikanische Präsident Obama das Prinzip Community Organizing selber in der Praxis vorgemacht hat, Verantwortung für die Kultivierung eines ganzen Viertels zu übernehmen. In Chicago hat er das ja gemacht, hat deswegen ja auch den Spruch geprägt, Nachbarn an die Macht. Das ist darin enthalten, wenn man Bürger in hinreichendem Maße zu tragfähigen Nachbarn macht. Machen Sie sich den Spaß und gehen mal hin, wie viele Menschen, die jetzt irgendeine Beeinträchtigung haben und keinen Arbeitsplatz haben, es in ihrem Sozialraum gibt. Schreiben Sie auf die eine Seite und dann schreiben Sie auf die andere Seite sämtliche Firmen in diesem Sozialraum, im industriellen Bereich, im landwirtschaftlichen Bereich, in der Verwaltung, alles untereinander schreiben. Und dann vergleichen Sie die beiden Seiten, die Sie aufgeschrieben haben. Und Sie werden tief beschämt sein, wie wenig von den Menschen mit Behinderung, mit Beeinträchtigung es gibt im Vergleich zu der Masse an Firmen, an Betrieben, auf die Sie könnten verteilt werden. Und zwar mit Sinn und Verstand verteilt werden. Und wenn Sie dann nochmal denken, dass man dem gegenüber eine ganze Menge an Rehabilitationsbürokratie abbauen kann, kostenmäßig, wenn man denkt, dass man eine ganze Menge an Experten, an Profis für den Umgang mit psychisch Kranken jetzt nur für die Behindertenwerkstätten oder sonstige psychisch Kranken Spezialitäten hat, die man alle verfügbar, dem allgemeinen Arbeitsmarkt verfügbar machen könnte, der ohnehin darüber stöhnt, dass jetzt schon über die Hälfte der normalen, der scheinbar normalen Arbeitnehmer alle auch psychisch krank seien, so könnte man sich eine Umverteilung vorstellen, wo dann auch garantiert es für jeden Menschen mit einer wie immer auch gearteten Behinderung in jeder Firma eine Nische gibt, wo er auch im Sinne des Betriebes sinnvolle Arbeit verrichtet. Es kann gar nicht anders sein, das ist auch so. Und dann, wenn Sie das sich klar gemacht haben, dann gehen Sie hin und sprechen mal mit dem Württembergischen Landesverband der DGSP oder wie immer auch, und dann starten Sie eine Kampagne, dass in irgendeiner Region mal ein Modell Sozialraum geschaffen wird, wo Sie versuchen, das mal umzusetzen. Das wird die ersten 4-5 Mal scheitern. Aber beim 6. Mal, denke ich mal, wird es gelingen. Ich werde es nicht mehr erleben, aber Sie werden dann die Früchte davon tragen. Und das wünsche ich Ihnen mit besten Grüßen. Ende.